Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer ganz neuen Podcast-Folge. Und ich halte meinen Podcast ja sehr einfach. Ich habe kein Intro und kein Outro, weil ich für mich entschieden habe, dass ich Dinge in meinem Leben vereinfachen möchte, um dran zu bleiben. Und ich habe leider auch schmerzlich lernen müssen, dass Perfektionismus einem oft einen Strich durch die Rechnung macht, weil man durch diesen Anspruch, perfekt zu sein, oft nicht dran bleibt und dann sein Ziel nicht erreicht. Und deshalb ist dieser Podcast einfach ohne Intro und ohne Outro. Ich rede einfach ganz frei mit euch. Ich schneide die Folgen auch zu 99% nicht. Was ich immer mache, ich verbessere den Ton mit einer Software. Das geht sehr einfach. Und dadurch hört man diese Atmer, Schnaufer und Schmatzer nicht. Und genau das vielleicht so als kleiner Hinweis. Mach's dir einfach, dann ist es leichter, schöner, angenehmer und besser. Das gilt eigentlich für jeden Lebensbereich. Und ich habe vor allem 2025 sehr, sehr, sehr schmerzlich erfahren müssen, dass komplex nicht unbedingt besser bedeutet. Und das ist die perfekte Einleitung für diese Folge, denn ich möchte mit euch über die Unterschiede zwischen psychologischer und traditioneller Astrologie sprechen. Und ich möchte euch auch ganz klar mitgeben, dass Astrologie tatsächlich gar nicht so komplex ist, wie man das immer denkt. Also ich weiß noch, ganz am Anfang meiner Reise war das natürlich auch für mich ein komplett neues Wissen. Die ganzen Symbole, die Häuser, die Planeten, die Tierkreiszeichen. Ich habe mich gefragt, wie soll ich mir das merken können, ohne das stupide auswendig zu lernen? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe nie etwas auswendig gelernt. Ich habe auch die Reihenfolge der Tierkreiszeichen nicht auswendig gelernt oder die Bedeutung der Häuser. Ich habe damit einfach tagtäglich gearbeitet und irgendwann war das drin. Irgendwann konnte ich auch die Reihenfolge der Tierkreiszeichen auswendig, die Symbole. Und Wiederholung ist das, was uns perfekt macht. Oder Wiederholung, Konsistenz ist das, was uns zum Ziel führt. Egal bei was. Egal ob im Unternehmertum, in Bezug auf Podcasts, in Bezug auf die Arbeit, das Leben, das Privatleben. Es kommt auf die Wiederholung und die Konsistenz an. Also lieber etwas 10 Minuten täglich machen, als sich unbedingt zwanghaft 1 Stunde hinzusetzen und das dann direkt wieder aufzugeben, weil man dann keine Lust hat, weil das Ego dann einem einen Strich durch die Rechnung macht. Und du kannst Astrologie tatsächlich vor allem durch Konsistenz lernen, durch Dranbleiben, durch Geduld. Und ja, am Anfang ist es immer sehr neu und vielleicht auch verwirrend und man denkt sich, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich mir das merken können? Und ich hatte meinen persönlichen Durchbruch tatsächlich in Bezug auf die traditionelle Astrologie letztes Jahr. Es war am Anfang auch hier super kompliziert, weil es so anders ist als die psychologische Astrologie. Und dann hat es Klick gemacht und ich konnte glasklar sehen, wie einfach Astrologie ist, wenn man sich das Wissen Schritt für Schritt aufbaut. Und der Unterschied zwischen psychologischer und traditioneller Astrologie ist folgender. Wir versuchen mit der psychologischen Astrologie durch psychologische Zusammenhänge oder durch Zusammenhänge psychologische Muster herauszufinden, auch Schattenthemen. Und die traditionelle Astrologie kennt sehr viele Techniken. Ja, da wird im Endeffekt bei jedem Chart die gleiche Technik angewandt, aber es kommt natürlich nicht immer das gleiche Ergebnis raus. Und traditionell ist es zum Beispiel so, du befindest dich nur im ersten Haus. Du bist das erste Haus, du bist dein Aszendent. Und man hat anhand vom ersten Haus schon sehr, sehr viel über eine Person ablesen können. Zum Beispiel die Konstitution, die körperliche Konstitution, wie sie aussieht. Allgemein auch den Lebensweg oder den Erfolg einer Person. Und wie hat man das gemacht? Man hat die Qualität des ersten Hauses bestimmt und die Qualität des herrschenden Planeten des ersten Hauses. Also man hat da gar nicht psychologisch analysiert, was bedeutet jetzt ein Mond im Widder, sondern man hat analysiert, welche Würde diese Planeten haben, die für etwas signifikant sind. So, also traditionell bist du immer das erste Haus. Der Aszendent ist auch eigentlich das Sternzeichen. Ich habe mal einen Post gemacht, das war, glaube ich, 2024, also vor 2 Jahren. Da habe ich gesagt, psychologisch bin ich Skorpion, aber traditionell bin ich eigentlich Krebs. Und das hat sich jemand anders zunutze gemacht und voll über mich hergezogen, dass ich ja überhaupt nicht weiß, wovon ich spreche und dass ich nur Blödsinn laber und nur Müll rede, weil ich zu dumm bin, Astrologie zu verstehen. Also ich habe auch meine Hater. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir das nicht aus der Nase ziehe. Und zwar sagt man ja immer, das Sonnenzeichen ist das Sternzeichen. Aber traditionell ist der Aszendent ist immer viel individueller, weil er pro Tag circa 12 Mal wechselt. Also man hat alle 1,5 bis 2,5 Stunden einen neuen Aszendent, ein neues Tierkreiszeichen, was östlich am Horizont aufsteigt zum Zeitpunkt deiner Geburt. Und dann habe ich eben zum ersten Mal realisiert, okay, modern bin ich Sternzeichen Skorpion, meine Sonne steht im Skorpion, aber ich habe da auch den siderischen Tierkreis zum ersten Mal entdeckt und mir ist dann bewusst geworden, okay, Aszendent Krebs, das ist mein Aszendent im siderischen, das ist mein eigentliches Sternzeichen laut der traditionellen Logik. Und das klingt jetzt vielleicht verwirrend für dich, aber hör mir einfach gut zu. Ich erkläre dir die Unterschiede. Also du bist Haus 1 und dein Aszendent. Und die anderen Lebensbereiche, Haus 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, stehen für andere Personen und andere Lebensbereiche in deinem Leben, die einen Einfluss auf dich, auf dein Aszendent, auf Haus 1 im Endeffekt haben. So steht Haus 2 für Geld, für deinen Erwerb, was du dir wirklich auch eigenständig erarbeitest. Haus 3 steht für dein nahes Umfeld, für deine Geschwister. Haus 4 für die Familie. Also zum Beispiel ist Haus 3 im Rücken von Haus 4. Das heißt, die Geschwister formen auch Haus 4, das heißt die Familie. Dann haben wir Haus 5, das steht zum Beispiel für Kinder. Haus 6 für Arbeiter. Haus 7 für Partner. Haus 8 für das Geld der anderen. Das steht ja gegenüber von Haus 2, also das Geld der anderen. Oder, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn man die Häuserdrehung macht, das ist auch immer sehr spannend, dann ist das 8. Haus das 2. Haus vom 7. Haus und das ist eben das Geld des Partners. Oder Haus 9, Ausland, Haus 10, Beruf, Haus 11, das ist der Ort der guten Gunst, traditionell das beste Haus im Horoskop oder im Chart. Da geht es um die gute Gunst, da geht es um Netzwerke, um Unterstützer, um Freunde, die dich unterstützen. Manche verorten Freunde auch im Haus 7, wo es eben tatsächlich um jegliche Partnerschaften geht. Und jetzt passt auf, Haus 12 ist im Rücken von Haus 1. Es bildet keinen Hauptaspekt zu Haus 1. Also man hat traditionell auch mit Häuseraspekten gearbeitet, aber das machen wir vielleicht in einer neuen Podcast-Folge. Schreib mir gerne unter das Video, ob dich das interessiert. Also Haus 12 steht im Rücken von Haus 1 und das sind unterbewusste Dinge, das sind Feinde, also versteckte Feinde. Das ist der Hintergrund, alles, was im Hintergrund subtil wirkt. Und es ist tatsächlich auch das pränatale Sein. Es zeigt deine pränatale Prägung. Und das ist ja auch, meine ich, psychologisch bewiesen. Es gibt ja die pränatale Forschung, in der man forscht, inwiefern dass Sein im Mutterleib den Charakter formt. Und man geht davon aus, dass sogar die Qualität der Zeugung eine Rolle spielt. Und aber, also was man auf jeden Fall weiß, dass ab dem 3. Schwangerschaftsmonat auch der Charakter geformt wird, beziehungsweise dass man da schon sehr viel mitbekommt, was den Charakter formt. Und das ist die traditionelle Logik. Also bei Haus 1 geht es um dich, um deinen Körper, um dich. Und Haus 2 bis 12 sind Lebensbereiche und Personen in deinem Leben, die dich formen, die auf dich und dein Leben einwirken. Und als ich das verstanden habe, also wenn man das versteht, wenn man das verinnerlicht, ist Astrologie super einfach und man muss gar nicht anfangen, alles psychologisch auseinanderzunehmen und sich die ganze Zeit zu fragen, habe ich jetzt bloß nichts vergessen und okay, Mond im Widder, impulsive Emotionen und Emotionen können überkochen und. Das ist natürlich alles gut und auch wichtig und so lernt man auch Astrologie. Aber bei traditioneller Astrologie kommt es wirklich auf die Technik an. Und deshalb, was ich super faszinierend finde, wenn man traditionelle Techniken anwendet, dann kommen eigentlich Astrologen immer so mehr oder weniger beim gleichen Ergebnis raus. Und dann gibt es zum Beispiel auch traditionell den Almuten. Das ist der Planet, der auf den 5 Hylex, also auf den 5 Lebensspender, die meiste Würde hat. Zum Beispiel, also die, was zu den Lebensspendern dazugehört, ist der Aszendent oder auch der Glückspunkt oder auch die Syzygie, also die vorgeburtliche Mondphase. Das klingt sehr kompliziert, ist es aber nicht. Und AstroContact zum Beispiel rechnet den Almuten auch automatisch aus. Also mit dem Almuten kann man oft sehen, in welche Richtung sich die Person entwickelt. So viele berühmte Personen, zum Beispiel Sänger oder Schriftsteller, haben Jupiter als Almuten. Also Jupiter steht ja wirklich auch für das Berühmtsein. Und jetzt kommt's, das möchte ich euch mitgeben, weil ich es einfach so spannend finde und ich liebe es einfach. Merkur steht ja archetypisch für Kommunikation, also auch für Telefon, für Singen, für Schrift und für Schriftsteller. Und sehr viele Sänger und Schriftsteller haben Jupiter zwar als Almuten, dieser ist aber oft rückläufig oder geschwächt, essentiell oder akzidentiell. Und die haben tatsächlich oft Merkur als Soldat, der diesen Almuten Jupiter unterstützt. Jupiter und Merkur zusammen berühmt sein durch Worte, berühmt sein durch Schrift. Das ist so, so spannend. Also die traditionelle Astrologie, die hat mir wirklich Dinge ermöglicht und mir einen Blick auf dieses Wissen gegeben, was für mich auch in meinem Leben so viel verändert hat. Und merke dir wirklich, du bist Haus 1, alle anderen Lebensbereiche stehen nicht für dich direkt, aber natürlich indirekt, weil sie dich formen und weil sie natürlich auch zu deinem Leben gehören. Und dann habe ich noch etwas angesprochen, nämlich die Planetenwürde. Man kann tatsächlich herausfinden, wie wirksam ein Planet in einem Chart ist. Es gibt die essentiellen Würden und die akzidentiellen Würden bzw. Schwächen. Essentiell ist im Domizil in Erhöhung, im Fall, im Exil oder Perigrin oder auch die Triplizität. Also steht der Planet in seiner Heimat, im Fall, im Exil oder ist er sogar sehr fremd in diesem Zeichen. Zum Beispiel Saturn im Stier ist Perigrin, da ist er nicht im Exil, nicht im Fall, nicht in Erhöhung, nicht im Domizil und er fühlt sich dort Perigrin. Die Triplizität ist ja unter anderem das Element. Das ist noch ein bisschen komplizierter, aber wenn ich das jetzt erkläre, dann checkt ihr gar nichts mehr. Also es kommt auch auf die Tag- und Nachtsekte an. Also ein Taghoroskop haben wir, wenn die Sonne oberhalb des Aszendenten, Deszendenten steht, also wenn sie oberhalb der AC-DC-Achse steht. Eine Nachtgeburt haben wir, wenn die Sonne unterhalb der AC-DC-Achse steht. Und manchmal ist es gar nicht so klar, haben wir jetzt Tag oder Nacht bei dieser Geburt und da muss man genau hinschauen, wo steht die Sonne. Denn Nachtplaneten sind zum Beispiel Mars, Venus und der Mond. Merkur, je nachdem, ob er okzidental oder oriental ist. Wisst ihr was, ich gebe euch das alles mal mit, dann habt ihr das mal gehört. Und ich will euch einfach mitgeben, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und Tagplaneten sind die Sonne, Saturn und Jupiter. Die fühlen sich in einem Taghoroskop wohler. Und Merkur, wenn er oriental ist. Also Merkur ist, das finde ich auch so spannend. Er fühlt sich vor allem, also er hat seine Freude im ersten Haus. Warum? Weil er da zwischen oben und unten vermitteln kann. Und Merkur ist der Vermittler zwischen der Unter- und der Oberwelt, also zwischen Hades und der Oberwelt und den Menschen. Und es ist so spannend, welche Logik ein Chart hat. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man Charts deuten wie ein Gott, also wie absolute Profis, beziehungsweise dann ist man absoluter Profi. Und genau, wenn Merkur oriental ist, dann fühlt er sich in einem Taghoroskop wohler. Wenn er okzidental ist, in einem Nachthoroskop, dann kommt es immer auch auf die Würde an. Also wir haben jetzt gelernt, essentielle und akzidentielle Würde. Akzidentiell, da schaut man, ist der Planet rückläufig zum Beispiel? Ist der Planet langsamer als sonst, schneller als sonst? Ist er verbrannt? Ist er unter den Strahlen? Das muss man auch nicht unbedingt auswendig lernen, da hat man irgendwann den Dreh raus. Und warum ist es wichtig? Ich habe ja einen Prognosekurs entwickelt, Living Astrology mit 25 Stunden für wirklich absolute Astrologie-Geeks, die schon sehr viel Grundwissen haben. Ich war nämlich auch so, mir hat psychologische Astrologie irgendwann nicht mehr gereicht. Das ist der Einstieg und das würde ich auch immer empfehlen, damit anzufangen. Und ich wollte wissen, wie findet man Ängste im Chart heraus? Wie findet man Blockaden und Muster im Chart heraus? Wie kann man das auch mit Astromedizin verbinden? Also ich habe dadurch so viel in meinem Leben verstanden und auch aufgelöst. Ich wüsste nicht, was ich ohne die Astrologie machen würde und das ist wirklich kein Witz. Da steht auch zum Beispiel drin, das ist sehr privat, aber es steht zum Beispiel drin, welchen Einfluss auch mein Papa und die Beziehung zu meinem Papa auf das Thema Unternehmertum und Geld hat. Und das finde ich einfach gnadenlos, wie viel Details man im eigenen Chart entdeckt und welche Wahrheit man sich da also auch über sich herausfindet. Und genau, um da nochmal zurückzukommen, also ihr habt jetzt so viele Informationen schon über traditionelle Astrologie. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Ich liebe es halt, darüber zu sprechen und möchte euch da auch einen ehrlichen Einblick geben. Genau, man kann ja wirklich auch exakt individuelle Prognose machen mit verschiedenen Prognosemethoden, um herauszufinden, was ist wichtig in einem Jahr, welche Energie herrscht vor, was könnte auch, ich sag mal, mehr oder weniger passieren, also energetisch, worauf darf ich mich konzentrieren. Dazu zählt das Solar, dazu zählt die Profektion, dazu zählen die Tierkreisauslösungen, die Planetenperioden. Und ja, da gibt es wirklich so faszinierende Tools, um seinen Zeitherrscher herauszufinden und um herauszufinden, welche Themen einfach auch aktiv sind. Als ich in meine Jupiter-Merkur-Planetenperiode gekommen bin, bin ich erstmal auf einen heftigen Betrug hereingefallen. Und für was steht Jupiter und Merkur? Ich sage es immer wieder, Merkur ist ein absoluter Trickser, man muss da immer aufpassen. Und tatsächlich, und auch das ziehe ich mir nicht aus der Nase, das ist verschriftlicht in dem Buch Fularia, dass man aufpassen muss, dass man nicht auf einen Betrug oder auf einen Trick hereinfällt. Ja, ist mir passiert. Man sieht im Chart wirklich auch das Learning, was ich daraus mitnehmen darf als Learning. Und das ist für mich Astrologie, Lebensplanung. Never ending learning. Also man hört nie auf zu lernen, man entdeckt immer wieder neue Dinge in seinem Chart. Und mir persönlich hat es auch nicht mehr gereicht, schon vor 2 Jahren nur mit Transiten zu arbeiten. Das ist mir zu Larifari und zu, ich habe doch keine Lust, 100-mal über Merkur zu reden im Transit oder 100-mal über den rückläufigen Merkur oder 100-mal über irgendeinen Uranus-Transit. Das ist sehr, sehr spannend, aber ich will ja vor allem wissen, was individuell für mich wichtig ist und wie ich mich ausrichten darf, welche Muster da sind, welche Muster ich auflösen darf, woran ich arbeiten darf. Und die Journey als Mensch, die Reise des Menschseins, die eigene Heldengeschichte, die hört nicht auf. Die hört auf, wenn es zu Ende ist. Die hört nicht mit 30 auf, die hört nicht mit 40 auf, die hört nicht mit 60 auf. Sie hört nicht auf. Und Astrologie, sage ich ganz ehrlich, die unterstützt dich in jeder Lebenslage auf deiner Heldenreise. Und deshalb bin ich auch, da habe ich mich dazu entschieden, wirklich in der Tiefe auszubilden oder halt meine Kurse zu entwickeln und anzubieten, weil Astrologie dich auf deiner Heldenreise unterstützt. Und ich, ganz ehrlich, ich sage das nicht, um mich irgendwie in einem besseren Licht darzustellen oder sonst irgendwas. Ich lebe das, ich verkörpere das, ich wende das jeden Tag an. Ich entdecke immer wieder was Neues. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich das Wissen nicht könnte, wenn ich wirklich jedes Jahr zu einem Astrologen rennen würde, der mir das und das und das sagt, das wäre immer nur die Oberfläche. Auch Readings sind oft die Oberfläche. Ich liebe, liebe, liebe es, immer wieder neue Dinge zu entdecken und meine Heldenreise gespiegelt zu bekommen. Die Astrologie ist ein Spiegel, dein Spiegel und die Unterstützung auf deiner Heldenreise. Ich hoffe, du hast neue Einblicke gewonnen in die Funktionsweise von Astrologie und von deinem Chart. Es ist ein Spiegel. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, denn da nehme ich dich mit in das Solar und in andere wichtige Techniken. Das heißt, schalte unbedingt wieder ein. Schreib mir auch unterhalb der Podcast-Folge gerne Themenwünsche. Es ist alles willkommen. Was ich wahrscheinlich nicht in den Podcast mit reinpacke, sind einfache Dinge, die man googeln kann. Zum Beispiel, ja, was der Mond grundsätzlich im Widder bedeutet. Das kann man ja an jeder Ecke googeln. Darauf werde ich nicht eingehen. Und ja, danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du mir zugehört hast. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Wir hören uns in der nächsten Folge.